Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen im Programm von Radio Blau, Radio Korax, radiofrei im Stream, wo immer ihr uns gerade hört. Ihr seid richtig hier bei Filmriss. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ja, und richtig hier mittendrin in den Filmen, den letzten Filmen quasi, die in diesem Jahr so anlaufen. Viel kommt da nicht mehr, aber immerhin heute Abend noch, diese Woche quasi noch ein Marvel-Film. Und auch gleich ganz viele Menschen hier im Studio, denke ich mal, hoffe ich mal, glaube ich schon. Da bin ich mir sicher.
Emotionen sind mir fremd. Ich bin Wissenschaftler.
Filmstarts der Woche.
Ja, Emotionen sind uns aber nicht fremd. Wir sind keine Wissenschaftler, sondern Filmnerds. Und deswegen wollen wir reden natürlich über Filme. Und das heißt über die Filmstarts der Woche. Und das ist ja durchaus in diesem Jahr so ein recht ruhiges Marvel-Jahr gewesen, möchte man sagen. Nächstes Jahr geht's ja richtig los. Da kommt dann so einiges wieder in die Kinos. Aber letzte Zeit war dann doch eher so ein bisschen eine ruhige Marvel-Phase, zumindest bei Disney. Jetzt geht's dann aber auch zwischendurch immerhin mal weiter mit Filmen aus dem Sony-Studio. Und ob das denn so gut ist oder nicht, das wollen wir besprechen mit dem neuesten Eintrag in dieser Reihe. Und da eröffne ich hier einfach mal die Runde und bringe auch gleich ein bisschen Soundtrack an den Start hier, aber erstmal noch so ein bisschen hier grooviges, schmooviges Musikbett. Und damit begrüße ich ganz herzlich hier im Studio den Flo.
Hallihallo.
Und in den angeschlossenen Funkhäusern den Matthias. Hello.
Hallo.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du dich gefreut hast über den Soundtrack gerade, über N&D Apocalypse. Ein schöner Weihnachtsklassiker, ne?
Absolut. Ja. Wird auch mit jeder Sichtung besser, weil man immer besser mitsingen kann.
Genau. Geht hin am 19.12. ins Luro Kino, 19 Uhr. Da zeigen wir den Film. Du bist ja leider nicht da, aber wir denken an dich und singen mit. Wir beginnen schon mal hier mit der Besprechung zu Kraven the Hunter. Der Filmstart der Woche? Fragezeichen?
Nein. Schade. Aber ich finde es schön, dass, auch wenn andere Leute das nicht sehen können, Matthias so ein bisschen das Kraven-Gedächtnis-Outfit angezogen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ist kalt bei dir, ne?
Wo sind deine Apps, Matthias? Flex die Apps.
Gut vergraben unter vielen schiefen Stoff, damit ich niemanden neidisch mache.
Ja, das ist, ich würde aber auch sagen, der Hand der Emotionen sind mir da fremd. Der Film hat mich wenig berührt. Es ist
schön, passt.
Ja, also es ist eine Fortsetzung des Spider-Verse von Sony, wo sie Spider-Man nicht verwenden, aber mit Morbius, Madame Web und Venom halt einen Semi-Flop an den anderen rein, was die Erfolge angeht. Es soll jetzt wohl auch der letzte sein, Kraven.
Dann ist mal gut.
Ja, es scheint es auch zermürbt zu haben. Und es ist halt ein Superheldenfilm, Origin-Story. Er gehört in dieses, The Batman, Daredevil, Verbrecher und Superhelden interagieren miteinander, Genre. Und diesmal geht es um einen jungen Mann, der in der Russen-Mafia aufwächst, Sergei Kravinov, der durch einen Unfall, wo er mit Voodoo-Zauberei geheilt wird, magische Kräfte bekommt und zum Jäger von Leuten wird, die außerhalb des Gesetzes stehen und von der Justiz nicht erreicht werden können. Dabei zeigt er Apps und tierische Kräfte und kämpft gegen Russen-Mafiosi und deren Schergen und ein paar andere Superschurken, die alle irgendwie, nein, fast alle haben Tierthema. Ist das Rhino kommt vor als großer Gangsterboss, der Foreigner hypnotisiert Leute durch die Gegend und Ich habe kein neues Setpiece gesehen, ich habe keinen Sense of Wonder gefühlt. Es war alles so, ja, das ist ein Superheldenfilm und sie machen Superheldensachen. Und am Ende ist er dann auch vorbei und man fragt sich, warum sie einen klassischen Schurken, der eigentlich so der, ja, ein Großwildjäger-Typ war, zum Superhelden gemacht haben, aber ja, warum auch nicht.
Ja, ich musste vor allen Dingen, als so, wenn wir über den Sense of Wonder sprechen, ich musste an den Woodwalkers-Trailer denken. Das fand ich, ich weiß nicht, ob den, Matthias, du hast den Woodwalkers-Trailer oder Film nicht gesehen, Nö. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Immer wenn hier die Voodoo-Symbole kamen und irgendwie er eins wurde mit den vier Elementen oder sowas, was da Quatschiges erzählt wurde, musste ich sehr an Oliver Masucci und diesen Jungen denken, der sich in Puma verwandelt und dann auch irgendwie Tieraugen hat und sonstiges, weil auf dem Level hat sich's irgendwie angefühlt.
Da fragt man sich dann automatisch, wer ist eigentlich die Zielgruppe, weil Woodwalkers ist halt dann doch eher Young Adult und halt Leute, die auf Tischgröße unterwegs sind. Und Kraven the Hunter offensichtlich nicht, weil es war ja auch ein riesiges Tool vom Marketing, dass da jetzt endlich mal wirklich Blut und Eingeweide und sowas durch die Gegend fliegen. In einem gewissen Maß, aber neu für Sony-Verhältnisse. Und dann bin ich aber genau bei dir oder bei euch. Auf der anderen Seite ist es halt so absolut albern in vielen Momenten, dass man sich halt fragt, okay, wer hat das zusammengestückelt? Und mir ging's ganz genauso wie dir, Jasmin. No Sense of Wonder, alles schon mal gesehen. Das Traurige ist, selbst wenn der Film vor 20 Jahren rausgekommen wäre, wo man das alles noch nicht gesehen hat, wäre es objektiv betrachtet kein guter Film, weil einfach er so cheesy an vielen Stellen ist, was Dialoge und Schauspiel angeht und viele Szenen einfach mal so fast ein bisschen ausgewürfelt aneinander gestückelt sind. von daher es ist es schwer, den Film irgendwie einzuordnen. Er wirkt anachronistisch, aber halt auf alle falschen Art und Weisen.
Er wäre so gern der Pinguin gewesen. Also dieses, ja, das ist wieder Pate, nur mit Superhelden und total tief, aber ist er halt nicht. Und ja.
Ich hatte aber trotzdem, ich muss zugeben, ich hatte halt schon irgendwie meine Art von Spaß damit. Ich habe auch zu Jasmin nach dem Film gucken gesagt, also ich habe das Gefühl gehabt, alles, was in der Jugend spielt und so bis zur Hälfte ungefähr, da geht ja irgendwie alles sehr Schlag auf Schlag und sehr schnell und Dialoge sind einfach aus dem Kalender rausgeholt. Jeder Dialog mit Russell Crowe ist einfach so Kalenderspruch und dann kommt Kalenderspruch zurück und dann kommt wieder ein Kalenderspruch. Ja, und ich saß da und hatte meine, ich musste die ganze Zeit grinsen und lachen dabei, weil es halt so dumm war.
Ja, es klingt, als würden sich zwei Paleo-Ernährungs-Influencer unterhalten.
Ja. Die richtig echten Männertypen. Das war ganz schrecklich.
Ich hab das Gefühl, ihr redet von Morbius. Das ist ganz merkwürdig.
Den habe ich nicht gesehen, aber das scheint ja anscheinend alles ein Level zu sein.
Klingt genauso. Ja. Aneinandergereihtes Scheißzeug und Dialoge, die furchtbar sind.
Genau, den habe ich auch gesehen. Das war auch irgendwie forgettable. Oh, ja.
Ja,
ich hatte gehofft, Raven ist nur doch besser.
Ja, J.C. Chandler, ne? Ich meine, klasse Regisseur, Margin Call gemacht damals.
Ich habe keinen anderen Film von dem gesehen.
Der hat Margin Call gemacht und der hat den Robert Redford auf dem See, auf dem Meer allein Film gemacht. Ja, ne?
Leute, ich muss jetzt mal vom Berufs wegen auch die Lanze brechen. Der Regisseur macht halt nicht das Drehbuch, ne? Und wenn wir dann sehen, was der da filmen muss, das ist dann von den Leuten, die Uncharted gemacht haben und den vierten Man in Black Film und Transformers. Last Night.
Ja, da wissen wir doch schon, wo es herkommt.
Mhm. Ja.
Ja, also er hatte nie eine Chance, möchte ich fast behaupten.
Aber,
weil er seinen Film auch nicht mitgeschrieben hat. Zumindest hat er keinen Credit bekommen, ja. Also weiß ich nicht, wie viel er da retten konnte. Und dann kannst du halt auch Oscar-prämierte Schauspieler haben oder Nominierte. Ja. Prämierte wie Russell Crowe oder wie heißt sie für West Side Story, Ariana DeBose, die können da nichts retten. Da gibt es solche Momente, die fühlen sich an, als wären sie 1:1 von Tommy Wiseau in The Room rauskopiert worden. Weil es einfach so flach und holprig ist.
Und noch schlechter gemacht.
Yes. Von daher.
Ja, weil die Schauspielenden wissen ja auch alle, dass das Schund ist. Aber die spielen es trotzdem und nehmen das Geld mit. Und das ist, sei ihnen gegönnt irgendwo. Aber das ist halt der Unterschied zu The Room. Es ist halt, der Room ist halt so Schund, weil die Leute ist so, halt, weil auch wo eine Ernsthaftigkeit drin ist. Und hier wissen alle, was sie machen. Und man kann am Ende, also, irgendwem kann man sicherlich einen Vorwurf machen, am ehesten im Studio, dass sie das so produzieren, aber letztlich ist es ein mittelmäßiger Film. Wem ich ein bisschen Credit geben möchte, ist der Stunt-Choreografie, weil zumindest Craven hat halt ein eigenes Bewegungsmuster. Man merkt halt, dass er nicht jemand ist, der total koordiniert handelt, sondern der wirft sich halt einfach in Sachen rein, einfach wissend, dass er das schon überleben wird und rennt auch in Wände und so. Also die Bewegungsmuster sind zumindest in Teilen, was wurden sich da Gedanken gemacht und sowas fällt mir dann halt auch auf, was Choreografie angeht. Andere Sachen sind halt wiederum auch einfach 0815 runter choreografiert. Also sie haben sich diese Gedankenleistung haben sie, oder diese Standarbeit haben sie nicht für alle gemacht.
Ja,
ja, ich das stimmt.
Wollte noch anmerken, weil Matthias vorhin die Gewalt erwähnt hat, ich gebe zu, das ist mit der einzige Grund, warum ich gedacht habe, den Film will ich irgendwie sehen, weil ansonsten wäre es, glaube ich, auch mir komplett egal gewesen, aber ich dachte so, wenn jetzt Sony wenigstens mal einen dieser Bösewichte nimmt und auch die entsprechende Härte halbwegs reinpackt, dann will ich das zumindest im Kino gucken. Und dann kann ich auch schon vorwarnen, dass gefühlt 90% von der Gewalt im Film irgendwie im Trailer zu sehen war, was ich dann wieder ein bisschen enttäuschend fand, tatsächlich. Zu den Standgeschichten, ich fand es tatsächlich auch sehr cool, dass er einfach sehr animalisch auf eine gewisse Art und Weise wirkte. Und ich muss großen Credit an Russell Crowe geben, weil ich einfach das Gefühl habe, der Mann hat einfach nur Spaß in sein, so denkt sich so, ey, ich hab einen Oscar gewonnen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann in dem Feld, so, fuck it, jetzt düse ich auf meine Vespa rum und jag Dämonen und jetzt hock ich da rum, sauf meinen Wodka rein oder sowas und bring da ein paar Kalendersprüche, krieg einen dicken Scheck und setz mich halt hin und entspann mich.
Ja.
Und wer kann's ihm verübeln?
Also, ja, absolut. Um Michael Caine zu zitieren, ich habe der Weiße Hai 3, wo er mitgespielt hat, nicht gesehen, aber ich habe gesehen, welches Haus er gebaut hat.
Ja, absolut. Ich meine, es ist auch so ein bisschen, was Hugh Grant macht. Die haben einfach Spaß und macht Spaß zuzusehen. Ich würde auch vorher mitgehen und sagen, Russell Crowe ist das absolute Highlight von dem Film. Wobei ich nicht genau weiß, warum man, was ist er, Australier, jetzt den Australier anheuert, um den Russen zu spielen, wenn es mittlerweile auch wirklich zumindest ukrainische Schauspieler gibt, die das leisten können, vom Dialekt her, Akzent her. Wenn du jetzt schon die russischen Schauspieler nicht mehr casten möchtest, aber er ist da, er hat Spaß damit und das überträgt sich dann doch. Was ich halt schade finde, ist, Choreografie, ja, und wenn dann das Blut halt zu 90% im Trailer ist, dann bleibt halt nicht viel übrig als quote-unquote die Story. Und es ist dann teilweise echt unfreiwillig komisch. Ich kann ja der selbstjustizialen Bestrafung von Wilderern und sowas, kann ich als Alpenveganer ja was abgewinnen, so in der Theorie. Aber die Motivation ist dann doch sehr ein bisschen fleckig und auch wenn er dann einfach nach England fliegt und die Staatsanwältin mal anhaut, von wegen, sag mal, willst du mir nicht dabei helfen, ein paar Leute umzubringen? Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass du da auf Selbstjustiz stehst, aber ich dachte, ich treffe mich mal mit dir und frag. Und das ist so ein abstruser Dialog.
Ja.
Da haben bei uns, es war eine Pressevorführung, es haben Leute angefangen zu lachen.
Nachvollziehbar.
Also. Ja, das ist, insgesamt ist da halt einfach viel Potenzial verschwendet und ich glaube, wenn der Film halt sein Thema irgendwie ernsthafter behandeln würde oder, und das kann man von diesem Studio nicht erwarten, oder von irgendeinem Studio, aber Fragen stellen würde, warum Leute, Menschen, die Selbstjustiz ausüben und dabei Apps zeigen, irgendwie verehren und warum das eine, also das wäre ja gerade dieser Tage absolut zeitgemäß, woher diese Erotisierung und Verehrung von, im Grunde, ja, auch Mördern, kommt und aber es ist halt eben kein Film über Propaganda der Tat, sondern es ist Superhelden-Grütze und Quatsch und hat nichts zu sagen, außer hier sind Apps und hier sind ein paar Action-Szenen in Set-Pieces, die man alle schon mal gesehen hat und Russell Crowe, halt auch ein bisschen sein Geld einstreicht und wenn ihr das sehen wollt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich nicht langweilen, aber ihr werdet auch nicht begeistert sein.
Ja. Shoutout an der Stelle auch nochmal an Fred Hechinger, der jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr einen sehr, sehr weirden Zweitgeborenen spielen musste, nach Gladiator 2.
Der hat mich nur genervt, ich sag's.
Ja, der war sehr anstrengend. Alle waren sehr anstrengend. Auch Craven. Alles, was Craven als Charaktereigenschaft hat, ist Apps. Und cool aussehen, während er sagt, dass er ein Jäger ist.
Ja, wie gesagt, Paleo-Influencer.
Ich finde halt Aaron Taylor-Johnson tatsächlich einfach sympathisch genug, dass mir das schon halb gereicht hat tatsächlich.
Ja.
Aber ich kann auch verstehen, dass das einfach nicht, es eigentlich nicht ausreichend ist, tatsächlich. Meine Empfehlung für den Film wäre wahrscheinlich, wenn dann so klassischer Fall von, wenn er auf Netflix ist, eine Kiste Bier und drei Leute oder sowas in den Raum oder vielleicht auch nur zwei oder einer.
Viel Wodka, glaube ich.
oder der Wodka, der irgendwie, also ich habe die Marke nicht erkannt, aber es wirkte wie immer dieselbe Flasche, die sehr prominent getrunken wird, deswegen. Da findet sich schon irgendein Alkohol der Wahl, den man zu sich nehmen kann, während man den Film guckt, damit es irgendwie alles erträglicher wird.
Ja, vielleicht wird das nächste Marvel-Jahr dann auch erträglicher. Mal gucken, da kommt ja doch einiges auf uns zu in jedem Fall. Und ich glaube, Sony hat das richtig erkannt. Sie sollten es einfach dran geben, oder?
Ja, ich weiß nicht. Sie hätten sich halt vielleicht ein paar mehr Gedanken machen müssen. Ja. Am Anfang war es ja erfolgreich. Also Dinge wie Venom sind jetzt nicht die großen Leistungen gewesen, aber die haben zumindest dafür gesorgt, dass Leute Bock drauf hatten. Und inzwischen ist es ja wirklich auch in jeder Art, jeder Mensch hat mitbekommen, dass Sony-Marvel-Filme ein Meme sind und scheiße sind. So.
Deswegen guckt
sich auch keiner mehr an.
Sie casten halt charismatische Leute in langweiligen Rollen. Und manchmal reicht es, bei Venom, wo Tom Hardy halt durch das Drehbuch durchdringt und manchmal eben nicht. Die letzten Beispiele.
Ja. Also von 6 Filmen einer, der halbwegs ansehnlich ist. Wenn man nicht auf Trash steht, dann sind es mehr. Aber für normale Zuschauer muss man einfach andauernd den ersten Venom nochmal gucken. Und ja, wahrscheinlich für den hier auf Netflix warten.
Oder Freikarten oder sowas halt. Hm? Bezahlen eher fragwürdig tatsächlich.
Ich glaube, ich habe da was für euch.
Genau.
Das weiß ich der doch. Sendung. Dann müsst ihr durchhalten bis zum Schluss. Bei uns wird es hoffentlich nicht ganz so schmerzhaft wie bei Kraven the Hunter, der ab dieser Woche in den Multiplex-Kinos zu sehen ist. Vielen Dank, lieber Matthias. Gute Besserung. Huste dich erstmal aus und kurier dich vor allen Dingen aus. Und schau, dass du gesund wirst für bessere Filme.
Dankeschön. Ciao.
Ja, mach's gut. Bye-bye. So, nochmal Yevgeny Galparin und Sascha Galparin. Benjamin Wallfisch ist wohl auch noch irgendwie mitvertreten auf dem Soundtrack, aber auch nicht bei allen Stücken. Das ist auf jeden Fall Musik aus Kraven the Hunter, unserem ersten Filmstart hier. Nicht der Filmstart der Woche, nicht zu verwechseln mit dem Filmstart der Woche. Den haben wir nämlich tatsächlich in dieser Woche nicht so richtig gefunden. Es läuft viel mixed, würde ich sagen, an, also viel durchwachsenes. Mal schauen, wo sich da der nächste Film einplant und einplatziert. Der hat ja zumindest dir sehr gut gefallen, lieber Robert. Lass uns reden über Hier von Robert Zemeckis. Und der Robert ist ja auch schon hier, der ist ja schon in der Leitung.
Ich bin hier.
Ah, und jetzt auch zu hören. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, Robert Zemeckis kennen wir natürlich alle als Regisseur von Zurück in die Zukunft, von Forrest Gump. Er ist aber auch einer, der vor allen Dingen immer in der Vergangenheit sehr viel technische Innovation reingebracht hat, also visuelle Spielereien in den Film. Manchmal sind die fast noch wichtiger gewesen als der Film irgendwie. Der Polarexpress war der erste große, wirklich auch mit Menschen animierte Film, der zu sehen war, auch wo Tom Hanks, mit dem er ja oft zusammengearbeitet hat, gemeinsam eben mit ihm da als Computerfigur zugegen war. Polar Express, zwischenzeitlich so ein kleiner, moderner Weihnachtsklassiker tatsächlich, der ja auch immer mal wieder zu sehen ist. Und dann gab es auch Schatten der Wahrheit, dieses Remake es war auf jeden Fall eine große Hommage an Hitchcock. Und auch der war ja visuell wirklich beeindruckend mit seinen Schnitten, digitalen Schnitten. The Walk zuletzt mit Joseph Gordon-Levitt, dieser Spaziergang auf dem Drahtseil zwischen den Twin Towers. Und auch die Insel in Castaway, ja, also Tom Hanks allein auf der Insel. Der war da natürlich nicht alleine, sondern wenn man mal gesehen hat, irgendwie wie viel Greenscreen da drumherum ist und man dann doch irgendwie auch sieht, dass da noch eine ganze Menge mehr Menschen auf dieser Insel waren quasi und ihn da begleitet haben und gefilmt haben, dann ist das wirklich auch immer wieder eine visuelle Meisterleistung gewesen, die Robert Zemeckis da in die Kinos gebracht hat. Jetzt hat er wieder so ein sehr, sehr interessantes und faszinierendes Konzept, was durch den Trailer ja alleine schon mal ziemlich bestach. Ne, Robert, also die Tatsache, dass wir uns hier an einem einzigen Ort bewegen oder befinden quasi und die Kamera ja eigentlich in weiten Teilen, bis auf wenige Ausnahmen, die dann im späteren Handlungsverlauf durchaus auch Sinn machen, an einen Ort gebunden ist. Und dieser Ort ist zunächst einmal ein Feld und wird dann später zu einem Haus, zu einem Zuhause.
Ja, so ist das. Und das über Jahrhunderte sozusagen. Also die Kamera bleibt an einem Ort stehen und ja, und wir sehen, was passiert. Und das, also inklusive Ausrottung der Dinosaurier, inklusive Indianer, inklusive Rezensionskriege und so weiter. Und das alles aber auch natürlich nicht chronologisch, das wäre ja zu einfach. Ne? Das wird alles, erstmal ist das alles adaptiert von einem Graphic Novel. Und das ist dann auch nicht chronologisch alles zu sehen, manchmal auch Bild in Bild mit so Ausschnitten, die gleichzeitig ablaufen. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe keinen vergleichbaren Film, wo ich sowas jemals gesehen habe. Kenne ich nicht.
So. Also auf jeden Fall, das Konzept ist, ne, echt reizvoll, fand ich auch auf jeden Fall. Wobei, ich habe tatsächlich sowas schon mal gesehen und zwar, du glaube ich vielleicht auch, ne, weil du hast auch eine Ghost Story gesehen von David Lowery.
Nee, aber nicht mit den viereckigen.
Schon klar. Also das ist schon speziell natürlich, weil diese Kamera ja wirklich an einem Ort bleibt. Also und
nicht mit den Bildern in Bildern.
Das aber genau, bei Ghost Story war das Konzept ja schon da, dass ja eben dieses Haus und die Menschen darin quasi auch begleitet werden über viele Jahrhunderte hinweg. Aber dann der Fokus halt vor allen Dingen.
Das kann ich nicht, würde ich nie vergleichen. Das ist für mich zu weit auseinander, wie es auch gemacht ist.
Ich meine nur, dass die Idee halt nicht ganz neu ist. Aber. Ja.
Ja. Aber ich wollte nur sagen, was ich noch nie gesehen habe, mit diesen viereckigen Einbindungen da, dass dann gleichzeitig in verschiedenen Zeiten gleichzeitig was abläuft. Im selben Bild, in derselben Zeit. So. Und das manchmal parallel, dass manchmal noch was erzählt wird. Und wir haben ja mehrere Familien, mehrere Generationen oder Leute, die aus- und einziehen. Und oder wo das Haus noch gebaut wird oder wo das Haus eben noch nicht dasteht. Und das ist schon, also ich muss schon, das ist eine krasse Leistung, das auch so zusammenzufügen. Und am Anfang war ich die ganze Zeit so ein bisschen weit weg, also von den Figuren. Also die waren einfach alle nur da, weil es richtig viel reingedröppelt wird, ne? Es wird rumgesprungen. Aber dann, Tom Hanks, es dauert auch eine Weile, bis der auftaucht. Hier natürlich sehr interessant als junger Tom Hanks, so wie man den kennt aus den 80er Jahren, sieht also auch genauso aus. Computerverjüngung ist natürlich hier das Thema, was wir auch schon öfters in Filmen gesehen haben, was auch öfters schon gut oder schlecht zu sehen war in vielen Filmen. Hier muss ich sagen, ich fand es absolut fantastisch. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, der Film, also ich war mit einem Kumpel im Kino, da dachte der Film ist ein alter Film, der ist von früher.
So, kann ich verstehen, fand ich auch. Also ich fand das sehr überzeugend in jedem Fall und das ist ja das Wichtige. Ne?
Und mit Zeit zu Zeit wachsen ihnen diese Figuren ans Herz. Also die machen das dann mit ihnen. Ich hätte das nicht erwartet, aber es hat dann funktioniert. Mit der Zeit, was die so durchleben, was so ist, mit den Eltern, Tom Hanks mit seiner Freundin zieht auch mit in das Haus dann mit ein und so weiter. Das ist sozusagen der Anker, die Hauptstory. Es gibt viele noch Familien, die davor und danach oder Sachen, die davor und danach passieren. Und das ist aber der Hauptanker, wo man als Zuschauer so Sachen andocken kann an die Figuren. Und ich muss sagen, das hat unglaublich gut funktioniert. Ich war selbst überrascht, weil ich habe von dem Konzept dann als Konzept mit Robert Zemeckis seinen Experimentalfilm, will ich jetzt mal sagen, nicht so viel erwartet, weil mir die Menschlichkeit in vielen Filmen von ihnen, ob Christmas Carol, Beowulf oder Polar Express, gerade mit diesen digitalen Animationsdingern, hat mir da gefehlt. Weil dann habe ich mich immer gedacht, warum macht er das nicht gleich mit Menschen? Warum nimmt er Menschen und animiert die? Das war mir immer zu merkwürdig. Oder gleich ein Animationsfilm oder dieser Zwischenschritt. Ne? Ja, obwohl er richtig Ahnung hat, auch von richtig ordentlichen, handgemachten Filmen, wie Zurück in die Zukunft oder einen klassischen Abenteuerfilm wie Die Jagd vom Juwel von mir, was eine Mit Roger Rabbit hat er damals auch, was wir nicht erwähnt haben, angefangen. Ja. Animation und echten Film zu vermischen, was auch ein absoluter Klassiker für viele, viele Leute ist. Hi. Und wie zum Beispiel Flo zum Beispiel, das weiß ich ja. Ja. Genau, ich müsste mir den Film nochmal angucken, um zu wissen, was da überhaupt so gut sein soll. Aber da muss ich mir das einfach nochmal. Ich weiß natürlich, dass viele Willkommen to Marvel nicht so mögen, aber ich mag den sehr. Aber egal, wir kommen jetzt hier wieder zurück hier zu dem Film hier. Und ja, ich war sehr überrascht. Das Konzept hat mich überzeugt. Mich hat überzeugt die Sache, ja, wie es gemacht war und alles. Aber Lars, du hast ihn ja auch gesehen.
Mhm, so. Genau. Das Konzept hat mich überzeugt. Also das Konzept vielleicht. Weiß ich nicht, ob das Konzept hundertprozentig aufgeht. Mich hat es visuell und technisch auf jeden Fall auch überzeugt. Ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar und schlüssig halt irgendwie. Dieses Verjüngen fällt wirklich nicht so stark auf oder ins Gewicht, weil es wirklich gut reinpasst, weil die beiden halt einfach auch wahnsinnig gut spielen. Tom Hanks und Robin Wright auch sehr zu erwähnen und immer wieder gern gesehen. Der großartige Paul Bettany hier als Vater. Ich liebe ihn wirklich, der hier den Vater spielt von Tom Hanks. Und das finde ich schon alles sehr schlüssig erzählt, weil es halt so eine All-American Story ist halt. Ne? Also hier wird das Leben einer Familie in den 50er Jahren bis irgendwie, keine Ahnung, in die 80er hinein erzählt. Es geht um die Träume, die man hat und die man verwirklicht oder vielleicht auch nicht verwirklicht, weil ich meine, die Kamera bewegt sich natürlich auch nie weg. Wir sehen jetzt keine Urlaubsaufnahmen oder sonst irgendwas, aber das liegt auch daran, dass wir es hier halt eben mit einer Familie hat, die halt auch irgendwie immer wieder ja versucht, über die Runden zu kommen und ja, das Leben kommt einem einfach so dazwischen. Und so finde ich das schon auf jeden Fall hier einen sehr interessanten, also einen sehr mitnehmenden und mitreißenden Trip auf jeden Fall auch so durch so eine All-American White Family, muss man allerdings sagen. Es ist eine weiße Familie der US-amerikanischen Mittelschicht. Das ist hier das Thema. Das wird dann nochmal aufgelöst eben dadurch, dass es ja eben diese anderen Geschichten gibt, ne? Und dann gibt's halt eben dieses Erfinder-Ehepaar, was wir da ein Stück weit begleiten. Wir haben eine afroamerikanische Familie, die in der Gegenwart dort in diesem Haus lebt, in einem schicken modernen Haus, ziemlich wohlhabend offensichtlich auch ist. Die soll dann vielleicht auch den Teil noch irgendwie und die Perspektive mit reinbringen, auch von amerikanischer Geschichte. Aber das wiederum geht alles für mich überhaupt gar nicht auf. Also alles, was drumherum ist, finde ich interessant, aber nicht wirklich, also man kann mehr oder weniger drauf verzichten. Also ich fand die Nebenarme gerade eben mit diesen beiden anderen Familien, die da noch erzählt werden, fand ich total entbehrlich. Und das Konzept selbst, also eben, dass wir das auch visuell und tricktechnisch hier umgesetzt sehen, das ist schon gut gemacht in jedem Fall und fand ich auch interessant, dass es halt eben jetzt hier eben halt auch, ne, wie du schon gesagt hast, Rezessionskriege halt irgendwie mit drin sind und so, Benjamin Franklin halt irgendwie vorkommt, ne, und diese Geschichte von dem Ort erzählt wird, ist schon ein interessantes Konzept und fand ich, geht auch in Ordnung auf so, aber wie gesagt, erzähltechnisch fand ich so die Geschichten, die sich drumherum abspielen, völlig entbehrlich, weil die geben mir nichts und ich habe die Figuren überhaupt nicht kennengelernt. Also weder dieses Erfinder-Ehepaar noch irgendwie die Familie in der Gegenwart.
Ich fand, das wollte der Film auch gar nicht. Dafür hat man diesen Kern in der Mitte gehabt und dann hat noch gezeigt bekommen, was ringsherum so passiert ist.
Aber dann hätte man sich tatsächlich auch darauf konzentrieren sollen, weil ich meine, wir haben es hier zu tun mit einem Konzept, mit einer Crew, die er wieder zusammengeholt hat, die natürlich auch die Crew ist von Forrest Gump, ne? Also wir haben Tom Hanks, wir haben Robin Wright in den Hauptrollen. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Eric Roth geschrieben. Don Burgess hat die Kamera geführt. Alan Silvestri hat die Musik gemacht. Also all die klangvollen Namen, die damals auch Forrest Gump zu den großen Erfolg gemacht haben. Und das sieht man tatsächlich auch eben im Kern dieses Films mit der Geschichte von Richard und Margaret. Aber das Drumherum fand ich dann eher so ein bisschen sekundär und unbefriedigend.
Naja, weil der Film zeigt ja die Geschichte des Ortes und nicht der Familie. Also dann hätte es ja The Family gehießen und nicht hier. Ja. Also für dich hätte der Film vielleicht als Mini-TV-Serie funktioniert und in jeder Folge hättest du da immer mehr so ein bisschen die Figuren, die dort gewohnt haben, näher und dann hättest du so fünf Teile gehabt, also eine Mini-TV-Serie mit fünf Folgen und dann immer die dann alle kennengelernt. So, das ist ja natürlich auch das Konzept des Filmes gewählt und die Leute, die jetzt zuhören oder Jasmin und Flo denken sich jetzt oder dass wir nicht wissen, wie lange der Film nur geht, ich weiß nicht, ob sie schon wissen, der geht eben nur 105 Minuten.
Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Wie lange er geht, ob er sich lang anfühlt.
Er hat sich angefühlt wie etwas über 2 bis 3 Stunden, würde ich sagen. Aber geht 105 Minuten.
Okay.
Ja, aber dafür.
Angefühlt, für mich.
Ja, also klar, es passiert viel so gesehen, es wird viel erzählt und es hat sich jetzt lang angefühlt und hatte jetzt trotzdem für mich keine Längen. Aber es wird trotzdem nicht.
Eine Kameraperspektive.
Ja, aber es wird nicht alles auserzählt. So, das ist halt so das Problem, ne? Gerade eben, was die Nebenplots anbetrifft. Also ich denke mal, ich finde schon in der Geschichte von Margaret und Robert wird viel auserzählt, manchmal vielleicht auch zu viel, aber in den Nebenstories ist es mir einfach zu dünn gewesen und hat mir dann doch gefehlt. Das fand ich so ein bisschen schade. Ansonsten bin ich da gern mitgegangen. Ich mag Zemeckis, ich mag die Schauspieler, ich mag das Ganze, wie das erzählt wird. Und fand den Film jetzt auch nicht schlecht per se, aber ich hatte mir ein bisschen mehr von versprochen, vielleicht auch ob des doch ziemlich coolen Konzepts.
Ja, also ich hatte ihn ja im Sneak gesehen, deswegen habe ich eigentlich da war das eher so eine Überraschung und ich weiß nicht, ob ich den mir jetzt direkt angeguckt, also deswegen bin ich erwartungsfrei in das Ding reinbekommen. Ich kannte ja nur den Trailer und dachte, ach, das ist jetzt der Film, na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Und dann war ich überrascht, dass er mich dann tatsächlich doch überzeugt hat.
Mhm. Ja? Also angenehm überrascht auf jeden Fall, der Sneak.
Und ringsum die Geschichten, naja, das für mich erzählt es einfach nur, wie in gewissen Zeiten so gesellschaftliche Sachen sind einfach. Nicht die persönlichen Sachen von den Leuten, nur wie Gesellschaft mit Sachen umgegangen wird. Hm. So, weil gesellschaftliche Themen ist ja eigentlich das Hauptthema, besonders wenn, was ich noch ganz wichtig finde, ist es auch Sachen, dass also, wenn zum Beispiel mal angesprochen wird, wenn der Vater irgendwas sagt und der Sohn sagt, ja, das waren andere Zeiten, das waren alles andere Zeiten, was man immer so dazu sagen kann, zu anderen Zeiten, wenn die Zeit fortgeschritten ist, auch sind, was, wo er lebt gerade, wo das spielt, da kann ich sagen, ja, das natürlich, das sind auch alles andere Zeiten und da ist man dann froh, dass das vorbei ist. Und wenn die Frau dann klagt, ja, ich hätte ja irgendwas machen können, ich hätte nicht Hausfrau, ich hätte gerne das und das gemacht, was so diese Themen sind, ne, wo viele sich auch Sachen oder eher sich Sachen verbaut haben, weil sie sich Sachen nicht getraut haben oder sich Sachen nicht ausgesprochen haben oder, und da ist es auch, finde ich, so ein Film, wo man auch über sich dann manchmal drüber nachdenken kann und sagen kann, manchmal muss man einfach was riskieren, man muss manchmal einfach was machen. Man muss was anpacken, man muss manchmal einfach was machen. Das ist auch so eine Aussage für mich für den Film, dass die sich richtig die Zukunft verbauen, weil die manchmal sich nicht trauen oder nicht richtig was anpacken. So. Und das auch gesellschaftlich, sag ich mal so, also die sind auch eingefärscht, dass der Gesellschaft, die auch in den Jahren, wo das Spiel zu der Zeit auch so gedrückt hat, dass man sich nicht trauen konnte und so weiter. Und Amerika mit Arbeitslosigkeit und den ganzen Geschichten ist ja noch schwieriger als wie zum Beispiel jetzt bei uns heutzutage. Da kann man sich auch freuen, dass man bis gewissen Zeiten nicht aufgewachsen ist. Aber genau, das ist die Aussage für den Film. Man soll sich einfach selber riskieren, mal was trauen und einfach mal machen, was man will und was ihm Spaß macht und vielleicht was ihm Freude im Leben bereitet. Und ja, nicht dann, wenn man alt ist, feststellt, ach scheiße, hätte ich nur. Ne? So, das ist für mich so der Punkt.
Mhm. Ja, das ist aber wie gesagt auch all das, was man rausholen kann, eben aus dieser zentralen Episode, die in der Mitte des Films liegt, die eben die Geschichte dieser Familie erzählt. Wie gesagt, die anderen Dinge sind dann doch eher drumherum und ja, serving the concept, würde ich mal sagen. Sie dienen dem Konzept, aber nicht unbedingt dem Film, finde ich. Ihr könnt euch jetzt ein Bild davon machen, ist auf jeden Fall ein großer Kinofilm, man sieht auch wirklich tolle Schauspielleistungen und das Ganze ist sehr gut inszeniert auch, sicher, ich meine, klar, Richard Zemeckis macht das ja auch nicht erst seit gestern, wenn ihr wollt, könnt ihr also jetzt hin und wir, ja, sagen, es fällt mir kein Karlauer mehr mit hier ein.
Ihr habt sie schon alle hier.
Wir haben sie schon alle rausgehauen, wirklich, ja.
Ihr werdet das halt irgendwann, also, wenn ihr zurückblickt, in ein paar Jahren bereuen, dass ihr den Karlauer nicht gemacht habt.
Ja, verdammt. Robert, letzte Karlauer Worte.
Ja, ich bin jetzt hier und weg. Ne?
Okay. Tschüss. Gut. Tschüss, Robert. Mach's gut. Danke dir. Ja, die Mia ist noch nicht hier, glaube ich. Aber die holen wir dann gleich rein und dann reden wir über den nächsten Filmstart in dieser Woche. Und vorher hören wir vielleicht ein bisschen Musik. Wie wär's aus dem Soundtrack des nun folgenden Films? Hier ist aus dem Soundtrack zu Wicked, No One Mourns the Wicked. Oh, schön. Da kommt sie schon. Ja, she's there, genau. Da sind wir wieder bei hier, ne? Da ist sie wieder. We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz. Wir begrüßen ganz herzlich in der Leitung die Mia. Hello.
Hallo, hallo.
Hi. Das war ja schon sehr, sehr stimmungsvoll hier, der Einstieg in jedem Fall, und bereitet uns vor auf das, was uns da blüht. Nämlich das Musical der Woche, würde ich mal sagen.
Weil es das Einzige ist?
Nee, eigentlich läuft ja noch Anna and the Apocalypse am 19.12. im Luru-Kino um 19 Uhr. Aber wir schauen jetzt und reden jetzt erstmal über Wicked.
Ja, gestern Abend habe ich den gesehen und ich will gleich mal vorwegnehmen, dass ich weder The Wizard of Oz gesehen habe, noch das Musical kannte. Und ich glaube, dass das auch durchaus was anderes für mich dann ist, als für Leute, die da so komplett drin sind, das schon mal vorweg. Genau, Wicked ist also die Vorgeschichte der Hexen, der beiden Hexen aus der Zauberer von Oz, habe ich dann nachgelesen. genau, also insgesamt fand ich, es ist handlungsmäßig irgendwie sehr wenig passiert, dafür aber visuell extrem viel. das hat mich zwischendurch ein bisschen überfordert und insgesamt hat es mich auch wegen der schmalen Handlung nicht so sehr gepackt, leider. Genau, also ich fand den Charakter zum Beispiel von Glinda, der einen Hexe der Rosanen, falls andere Unwissende zuhören, ganz schön doll. Mir ist auch klar, dass das Absicht war. Aber selbst dafür war es irgendwie ein bisschen drüber. Also es wurden dann irgendwie 5 Hairflips gemacht, wo 3 gereicht hätten und schon witzig gewesen wären, so ungefähr. Genau, gesanglich fand ich es großartig. Also das hat Spaß gemacht auf jeden Fall, die Songs und die Tanzeinlagen und so. Und auch, es hatte so in vielen Szenen, wo viele Leute drin waren, hat das so einen Wimmelbildcharakter, was mich halt in dem Moment überfordert hat. Aber wenn ich es jetzt angehalten hätte, das Bild, dann hätte ich bestimmt ganz viele lustige Sachen entdeckt.
Ja, das ist ja typisch so Musical auch, ne? Also man hat ja eine Bühne einfach, auf der die ganzen Dinge passieren und man guckt halt hier und dorthin, ne?
Ja, genau. Da war ich froh, dass ich nicht irgendwie ganz vorne saß, sondern so die Ränder des Bildschirms auch sehen konnte und nicht so, ich glaube, sonst hätte es mich noch mehr überfordert. Genau, also wie gesagt, mich hat es nicht so krass mitgenommen. Ich glaube aber, dass es für Wicked oder Wizard of Oz Fans ganz großartig ist. Da habe ich jetzt auch schon viel von anderen gehört, die und auch im Kino gelauscht, dass da viele begeistert waren. Und genau, die Produktion war auf jeden Fall super beeindruckend, gesanglich und schauspielerisch toll. Also so habe ich da nichts zu meckern auf jeden Fall. Ariana Grande kennt man ja schon singend, und Cynthia Erivo war auch toll, super gespielt, und genau, mich hat es halt emotional und inhaltlich jetzt nicht so sehr abgeholt, wie das vielleicht Leute abholt, die da etwas nostalgischer dranhängen als ich. Genau.
Eine wichtige Frage, wusstest du, dass es ein Part One ist?
Ja.
Okay.
Das wusste ich.
Ich finde, das wird gar nicht so offensiv promotet irgendwie. Also wenn man das jetzt im Kino, also wenn man die Plakate sieht oder so.
Deswegen meine ich auch, weil du ja gerade meintest auch, dass es dir halt wenig Handlung vorkam, was halt vielleicht auch eventuell damit zusammenhängen könnte, dass es halt die Hälfte des Musicals ist auf anderthalb, zweifache Länge von dem, was es halt im Musical zum Beispiel braucht, um an diesen Punkt, glaube ich, zu kommen.
Ja, so wie also ich wusste jetzt das auch nur von dir, Flo, dass es Part 1 ist, aber es war auf jeden Fall gut, weil deswegen habe ich dann auch irgendwie gedacht, okay, es wird nicht die komplette Story erzählt werden, das war mir schon klar, so, aber das, meine Begleitperson wusste es nicht und war dann auch so, aha.
Ja, 2:40, ne, muss man auch erstmal durchsitzen und dann kommt auch noch was.
Ja, das hat mich aber auch abgehalten, da reinzugehen. Also ich gehe da lieber in 3 Stunden noch was, Westside Story, und guck mir das im Ganzen an, weil Musical-Theater wäre auch so lang mit Pause, aber anstatt, dass ich jetzt irgendwie noch ein Jahr warten muss, um einen Film, also, ja.
Ich werde ihn mir noch angucken und ich bin gespannt, weil ich auch von vielen schon gehört habe, dass sie das Ende sehr gut gesetzt finden, so. Was meine größte Befürchtung ist für mich persönlich, ist, dass es mir nicht knallig genug ist, was Farben und sowas angeht, weil ich halt, ich meine, ich habe den Wizard von Oz auch nicht gesehen, aber ich kenne halt die Bilder und ich kenne die Story und ich kenne die Bilder, und wenn ich halt den Trailer von dem jetzt dazulege, dann ist da halt nichts mehr von Technicolor Dreamland, sondern da ist halt die Pastellpalette einmal durchgegangen, und da bin ich gespannt, wie sehr mich das dann stören wird. Ich weiß nicht, wie du das fandest mit den Farben jetzt, so.
Also mein erster Gedanke war, es sind schon viele Farben, aber ich war auch, wie gesagt, visuell ein bisschen überfordert insgesamt. Also es ist jetzt nicht, aber Technicolor ist es auch nicht. Also ja,
ja, ist die
bin gespannt, was du dann danach sagst.
Ja, ist die Choreografie spannend und nutzt sie die Kamera irgendwie? Also sozusagen, habe ich einen Mehrwert im Vergleich dazu, das als Musical auf der Bühne zu sehen?
Gute Frage. Ich würde sagen, ja. Also es gibt schon so irgendwie so Tanzszenen, die sich auch entwickeln, wo dann erst 2 Personen und dann auf einmal alle miteinander tanzen und so. Das ist schon auch cool, weil man dann halt so den Fokus auf die 2 Personen auf jeden Fall hat. Genau. Also.
Ja, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall schon mal. Also das sind halt so meine Fragen, die ich halt stelle, wenn ich diese Verfilmung sehen will. Wo halt die Mehrwerte sind, ob das Medium Film tatsächlich gut genutzt wird oder ob es halt auch eventuell einfach nur die Gelegenheit ist, was auf die Bühne zu, oder halt sichtbar zu machen für Leute, die nicht an die großen Musical-Standorte reisen können. Das ist sind ja verschiedene Zwecke dort, aber...
Ja, so eine Musical-Karte ist ja auch teuer mittlerweile. Also, ja, ne?
Also ich war letztens bei König der Löwen, ich kann euch sagen.
Ja, kannst du direkt live mitreden. Genau, naja, also ne, wir haben ja noch ein paar interessante Namen natürlich, die wir noch droppen wollen. Jeff Goldblum spielt mit, Michelle Yeoh spielt mit, Peter Dinklage ist mal wieder zu sehen, auch immer wieder schön.
Zu hören.
Ja, stimmt, der spielt, der ist synchronisiert, richtig, ja. Ne, immerhin.
Ja.
Und ja, das klingt doch alles auf jeden Fall durchaus reizvoll, aber ja, man muss, glaube ich, ein gewisses Grundinteresse da mitbringen, sich da für 3 Stunden wegzubeamen.
Ich bin jetzt nicht völlig verschlossen da reingegangen, bin ich da nochmal.
Nein, ich meine das jetzt auch nicht auf dich bezogen, sondern auf den dem Publikum irgendwas an die Hand zu geben jetzt hier. Die da vielleicht überlegen, reinzugehen. Ich meine, es ist ja, ne, jetzt schon ein großer Weihnachtsfilm so. Ne?
Ja.
Eigentlich.
Ich glaube, es soll dieses Jahr so der große Weihnachtsfilm sein, neben diesen, also du hast halt das Disney-Animationsding mit Vaiana 2, dann kommt nächste Woche Mufasa, und dann hast du halt für die Leute, die jetzt nicht so viel Bock haben auf Disney direkt, haben halt dann Wicked als Musical.
Ja, die vielleicht auch denken so, weiß ich nicht, so Teenager oder so, das Kinderkram oder so mit Mufasa und Vaiana.
Weiß ich
nicht,
ob die das bei Mufasa denken. Mein Service-Hinweis wäre noch aus meiner Arbeitsperspektive, wenn ihr ins Kino geht, guckt, was für Version, weil es kann sein, dass jede Vorstellung, die am Tag läuft, anders ist, weil es gibt den Film in 2D und 3D und dann eben in 3 verschiedene Sprachfassungen. Es gibt eine komplett deutsche, eine komplett englische und eine Version mit deutschen Dialogen und dann untertitelten Originalsongs. Tatsächlich, das wäre jetzt noch so.
Und plant eine Stunde mehr ein mit Werbung und 15 Minuten Pause, seid ihr da auf jeden Fall nicht unter 4 Stunden raus wahrscheinlich.
Ja, je nachdem, also 15
Minuten Pause?
15 Minuten Pause, ja.
Nee, nicht,
das schreibt der Sinis da auf seinen Zetteln im Flur.
Korrekt, in manchen Vorstellungen gibt es da Pause, auch nicht jede.
Für mich gab es keine Pause.
Genau, ich bin ja auch, ich sag ja auch, bei 160 Minuten bräuchte ich jetzt noch keine Pause, aber manchmal wird das eben gemacht. Ja, und Werbung gibt es halt auch immer ganz viel, weil es ist Weihnachtszeit, da wollen alle im Kino ihre Werbung haben.
Ja, ganz genau.
Zu den Versionen würde ich auch noch mal kurz was sagen. Ich hatte jetzt die komplett englische, aber mit deutschen Untertiteln, und ich fand extrem anstrengend, dass offensichtlich nicht die Songs quasi direkt wörtlich übersetzt waren, also sondern wirklich quasi der deutsche Songtext unten drunter stand. Und dann hat mich auch komplett rausgebracht, weil ich immer versucht habe zu hören, was singen sie genau, habe aber was völlig anderes gelesen, und das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Das, also da hätte ich mir dann irgendwie, weiß nicht, entweder englische Untertitel gewünscht oder halt, dass es da dann eine Übersetzung gibt von dem, was wirklich in dem Moment da gesungen wird, und dass es dann nicht poetisch korrekt ist sozusagen, sondern eher ja, inhaltlich.
Das in Anführungsstrichen Problem, wenn irgendwelche Songs eben schon mal komplett auf Deutsch übersetzt und gesungen wurden dann.
Ja.
Mhm. Gut, also Wicked, Teil 1, ab sofort in den Multiplex-Kinos zu sehen, überall so ziemlich. Vielen lieben Dank, liebe Mia. Wir hören jetzt auch noch Musik aus dem Soundtrack Defying Gravity. Muss sein. Hier ist der Soundtrack und Cast of Wicked. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Werft euch nieder in Ehrfurcht. In Ehrfurcht, wollte ich sagen.
Filmstarts der Woche.
Entschuldigt, ich wollte euch nicht ins Ohr brüllen hier. Das war einfach ein sehr leiser Soundtrack eben. Also der davor, glaube ich. Der Wicked war, glaube ich, schon laut genug in jedem Fall. Ich drehe das mal wieder ein bisschen runter hier. Und wir reden über einen Film, auf den ich mich persönlich ziemlich gefreut habe in dieser Woche. Und ich höre jetzt Schlechtes von euch und habe schon wieder gar keinen Bock mehr.
Echt, nicht nur du hast dich gefreut.
Echt, ey, weißt du, freut man sich einmal auf was. Denn das ist ja durchaus ein sehr, sehr reizvolles Konzept, was wir hier haben. Gerade für all jene, die vielleicht mit Ralph Bakshis Version von dem Herrn der Ringe aufgewachsen sind, der animierten Fassung, die damals entstanden ist und leider nie fortgesetzt wurde, die wirklich ihren Charme hat, auch wenn sie kaputt ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend und interessant und für mich auch irgendwie so, weiß ich nicht, so die Zeit halt sehr gut eingefangen hat. Da kam dann nämlich jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, wer die Idee hatte, wer hatte eigentlich die Idee dazu, das Ding?
Das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich finde es schön, dass du direkt auch Ralph Bakshi ansprichst, weil
ja,
ich
natürlich
habe gestern nach dem Film auch zu Jasmin direkt gesagt, ich habe dieses Jahr Feuer und Eis nachgeholt von Ralph Bakshi mit Frank Frazetta Artworks und genau daran musste ich zum Teil auch denken, während ich diesen Film geguckt habe. Es geht um The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, den wir uns gestern auch noch angeguckt haben.
Ich liebe und die Filme von Ralph Bakshi, deswegen.
Aber gut. Ich muss die auch mal noch gucken. Erzählt das, mal. Genau, und leider ist dann doch die Wahl, wenn ich die Wahl hätte, lieber wieder zu Feuer und Eis zu greifen, als zu diesem hier. Tatsächlich. Denn wir haben ein Anime, wir haben ihn auch auf Japanisch mit Untertiteln geguckt, was sehr komisch ist, weil die Originalversion theoretisch eigentlich doch eine englische ist. Er ist zwar in Japan mitproduziert und mit von einem japanischen Regisseur, aber eigentlich ist es doch irgendwie eine Koproduktion, die halt eigentlich englischen Ton hat. Und ich war auch bei den Trailern ziemlich angefixt und ich hatte Bock. Und dann saß ich da und dann war ich vielleicht auch ein bisschen müde und dann bin ich doch irgendwie zwischendurch weggedämmert und hatte immer das Gefühl, ich habe nichts verpasst, wenn ich irgendwie mal 5 Minuten die Äuglein zu hatte, so ungefähr. Weil der Film tatsächlich sehr nach Schema F funktioniert. Sehr irgendwie sich austauschbar anfühlt. Die Animation hat uns, glaube ich, beide, kann ich sagen, oder? Nicht überzeugt.
In der Tat, also er fängt tatsächlich so einen Zeitgeist ein, nur es ist halt der Zeitgeist von frühe 2000er Anime, wo 3D-Effekte eingebaut werden, for the sake of it. Und ja, also
hat leider einfach leider irgendwie nirgendwo richtig überzeugt. Es gibt einzelne coole Szenen tatsächlich, wo ich auch sage, das hat Spaß gemacht, sie anzugucken, aber im Großen und Ganzen habe ich mir dann die Frage gestellt, was soll das hier für eine Story sein? Das fühlt sich, also es klingt sehr, sehr hart, aber ich finde, am Ende fühlt es sich an wie eine New Line Cinema Produktion, damit sie die Rechte an Herr der Ringe nicht verlieren. Tatsächlich.
Also und sie haben ja das bewusst das Ganze halt eben eine ganze Ecke vor dem Herrn der Ringe platziert quasi. Bedeutet aber auf der anderen Seite natürlich auch noch, dass es nicht so wirklich viel, weiß ich nicht, Relevanz hat irgendwo.
Genau, ne? das habe ich mich danach auch gesagt. Die komplette Story fühlt sich komplett irrelevant einfach.
Ja, aber lass uns kurz nochmal, bevor wir hier die ganze Zeit über vage über den Film reden, wo die Leute vielleicht noch gar nicht wissen. Also jetzt werden sie ihn nicht mehr sehen wollen, aber nein.
Hört uns weiter zu, bleibt bei uns.
Genau, Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim ist ein Prequel zu Herr der Ringe, das eben bei den Rohirrim, also dem Reitervolk, spielt und erzählt im Grunde einen Bürgerkrieg zwischen diesen Leuten und verfolgt dabei die Geschichte von Helm Hammerhand, dem Namensgeber der Festung, dessen Horn von Gimli geblasen wird. Zeigt uns, woher dieser Name kommt und warum die Festung heute Helms Klamm heißt und auch seiner Familie und Thronfolge dabei sind seine zwei Söhne eher Nebenfiguren und es geht hauptsächlich um seine Tochter Hela, die sich als Schildmaid Rohans, also so eine Badass-Kämpferin, wahrnimmt, mit ihrem Pferd Abenteuer erlebt und dann reingezogen wird. Man versucht, sie in eine Hochzeit zu drängen von verschiedenen Seiten. Sie allerdings möchte nicht heiraten. Wir haben hier ziemlich diese Young Adult Tropes von, ja, eben dem Pferdemädchen, das unabhängig sein möchte und sich diesen Platz auch erkämpft. Und das ist ja an sich eine klassische, erbauliche Fantasy-Geschichte und funktioniert hier auch. Aber wir kriegen halt eben tatsächlich sehr diese Schablone erzählt. Zusätzlich eben die Over-the-Top-Heldengeschichte von Helm, der gegen Bösewichte mit bloßen Fäusten vorgeht und einfach insgesamt zu einer mythologischen Figur wird über den Film. Und die Figuren sind eigentlich alle gut gezeichnet und gut animiert, finde ich. Visuell ist es jetzt halt wenig Neues, sondern eben tatsächlich eine sehr Peter Jackson verwandte Adaption von der Optik. Leider sind die Hintergründe eben oft 3D animiert und dafür, wie oft Sachen brennen, sind sie sehr, sehr schlecht darin, Feuer darzustellen. Das war, ist mir jedes Mal negativ aufgefallen, dass die halt mit das schlechteste Feuer, was ich in einem Anime seit Jahren gesehen habe, anzubieten hatten. Also es sind Computereffekte, wie man sie halt in so, keine Ahnung, alten Echtzeitstrategie spielen, wenn da irgendwie ein Gebäude brennt, legt man so eine Feuersache drauf. Also einige Texturen waren halt, also die wirkten wie Platzhalter für mich. Und das fand ich einfach wirklich bedauerlich, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da wäre noch ein bisschen Potenzial drin gewesen, ein bisschen mehr Liebe einfach für die Hintergründe zu animieren, hätte mir schon gereicht, um den Film so ein bisschen übers Mittelmaß rauszuheben. Und so ist es für mich exakt ein Mittelmaß und es hätte auch eine so Nachmittags-Kinderprogramm Anime-Geschichte sein können, die so eine, ja eben, Young Adult Fantasy erzählt, wo es aber auch, wie du schon erzählt hast, auch egal ist, wenn man eine Folge verpasst.
Ja, also ich glaube, also ich bin tatsächlich, habe ich zwischendurch meine Augen aufgemacht, habe zwei Bilder gesehen und war so, ach, wir sind gerade an dem Punkt von Story, wir sind bei dem Storybeat so ungefähr.
Also man merkt schon, dass es jetzt halt eben nicht der Animationsfilm ist, der nach den Filmen kommt, sondern dass es der Animationsfilm ist, der nach der Serie kommt.
Also ich habe gesagt, Ringe der Macht gibt mir definitiv mehr als dieser Film. Okay. Leider Gottes.
Dann nochmal eine Empfehlung für Ringe der Macht.
Also von mir aus tatsächlich sehr. Ich weiß, dass die viele Leute, die nicht gut finden oder sowas, aber ich finde, da habe ich halt zumindest irgendwie das Gefühl, ich kriege einen Mehrwert zu dieser Welt. Hier kriege ich zwar, also der einzige Mehrwert, den ich in dem Film für die Welt hatte, war irgendwie eine 10-Minuten-Sequenz vielleicht. Also es lässt sich irgendwie auf 10, 15 Minuten runterschneiden und der Rest drumherum gibt halt nichts dazu, weil ich glaube, ganz am Anfang wird auch gesagt, von der Erzählerstimme, die im Englischen anscheinend mit, also dann direkt Eowyn einfach ist, die diese Story erzählt, dass man nie was über diese Prinzessin lesen wird, weil sie nicht in den Geschichtsbüchern drin ist und genauso egal fühlt sich's halt leider auch teilweise an. Und das ist, klingt sehr hart, Jasmin meint es Mittelmaß, ich finde halt für mich ist es dann drunter, allein deswegen, weil es halt für mich eine herbe Enttäuschung einfach ist, weil ich halt einfach, wenn da steht Peter Jackson und man sieht auch in den Credits und sowas, Peter Jackson war irgendwo mit involviert, Fran Walsh und hier, nee, doch, die Schreiberlinge von den Herr-der-Ringe-Filmen von Peter Jackson waren irgendwie alle mit involviert, so, und das macht dann die Enttäuschung für mich umso größer einfach, weil ich halt finde, dass gerade die Herr-der-Ringe-Filme eben doch einfach eine verdammt gute Adaption sind und einfach unfassbar gut sind in dem, was sie tun, und da ist halt, finde ich, dann einfach vielleicht der Anspruch ein bisschen höher gewesen und dadurch die Enttäuschung umso härter.
Ja, die Viertelstunde, die Herr der Ringe-Lore ist, ist halt die eine Seite Anhang Herr der Ringe, die sie hier zu einem Film verfilmen. Und es sind halt nicht nur die Leute, die Herr der Ringe gemacht haben, sondern auch die Leute, die den Hobbit gemacht haben. Und so ist es dann halt am Ende. Die manchmal enttäuschen einen Leute, die einem früher viel Freude bereitet haben.
Kenji Kamiyama, kann ich euch noch sagen, ist der Regisseur und Schöpfer von Eden of the East gewesen, 2009, sehr toller Anime, eine Miniserie, sehr zu empfehlen, hat auch schon 88 seine Sporen verdient bei Akira, da war er in der Animationsabteilung mit tätig. Ja, und hat jetzt eben, ja, als Auftragsarbeit, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen hier mit Star Wars und mit Blade Runner, Black Lotus, beworben dafür, hier eine Animationsversion und Fassung und Ergänzung irgendwo der gesamten Geschichte von dem Herrn der Ringe zu inszenieren. Der Herr der Ringe, die Schlacht um die Schlacht der Rohirrim, Entschuldigung, ab dieser Woche zu sehen. Danke euch beiden. Ja, hier bleibt der Soundtrack jetzt mal aus. Wir wollen stattdessen noch reden und ich habe auch was gesehen tatsächlich in dieser Woche, nämlich Black Dog, der so ein bisschen ein Stück weit auch ein Filmstart der Woche ist für mich eigentlich. Also durchaus sehenswert, finde ich. Wir begleiten hier einen jungen Mann, Lang heißt der, der kommt in seinen Heimatort am Rande der Wüste Gobi zurück und findet dort eben nichts mehr so vor, wie es mal war, wie er es in Erinnerung hatte. Das Haus seines Onkels ist leerstehend, die Straßen sind verwaist und die Häuserblocks, die keinem Zweck mehr dienen, werden abgerissen. Streunende Hunde haben die Herrschaft über diese Stadt, diese Geisterstadt fast schon übernommen, in der noch ja, vereinzelt Menschen leben. Auch Lang wirkt da wie ein geprügelter Hund. Er hatte den Tod seines Altersgenossen einmals mitverantwortet und saß dafür viele Jahre im Gefängnis. Nun ist er wieder zurück und muss sich regelmäßig bei der örtlichen Polizeidienststelle melden und darf die Stadt nicht verlassen, um ihn dort irgendwie in diese ja, Ortsgemeinschaft zu integrieren und wieder zurückzuholen in die Gesellschaft, wird er Teil einer Truppe, die die herrenlosen Hunde einfangen und in einen Zwinger bringen soll. Doch Lang hat überhaupt gar kein Interesse daran, hat null Bock wirklich darauf irgendwie und freundet sich stattdessen mit einem schwarzen Hund an, der wie er ist ein Ausgestoßener. Und so beginnt halt eben diese Freundschaft zwischen den beiden, zwischen Lang und dem schwarzen Hund, dem Black Dog. Und das darf man sich jetzt nicht irgendwie so als großen Hollywood-Film à la, keine Ahnung, Hachiko oder so vorstellen, sondern es ist hier wirklich ja sehr reduziert erzählt und tatsächlich auch recht kritisch. Wir befinden uns hier im Jahr 2008. Das ist das Jahr, in dem sich China auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Und das China, was hier gezeigt wird, hat zwar die Plakate irgendwie stehen und die Leute beginnen auch sich dafür zu begeistern, aber ist so weit entfernt halt irgendwie von Olympia, wie man es sich nur vorstellen kann. Das ist total zerfallen alles und alles total irgendwie ja verlassen und weit weg von Beijing, von der Hauptstadt. Und in dieser ja, in dieser Setting quasi begleiten wir durchaus auch einen Anti-Helden, also einen mysteriösen Einzelgänger, der sich dann aber auch als sehr vielschichtiger Charakter entpuppt und durchaus auch unsere Sympathie gewinnen kann. Und ich finde halt eher, dass es ein Abgesang ist auf die Größe Chinas in farbarmen, kargen Bildern, voll visueller Stärke, wirklich stark inszeniert das Ganze. Ein krasser Kontrast eigentlich zu dem, was der Regisseur vorher gemacht hatte. Der hat nämlich Guang Hu, der hat nämlich vorher The 800 gemacht, 2020. Und das hat ja den Kampf der chinesischen Armee gegen die übermächtige japanische Invasion ziemlich verherrlicht. Und das ist jetzt hier genau das Gegenteil eigentlich. Black Dog ist eine scheinbar lose, dahintreibende Losergeschichte, die in den wenigen Dialogen und Handlungen viel mehr über das gegenwärtige China zu erzählen weiß. Und der Film wurde beim Filmfestival in Cannes für den Hauptpreis, mit dem Hauptpreis in der renommierten Nebensektion Encens à Regards ausgezeichnet. Was wir allerdings nicht unerwähnt lassen sollten, ist die Tatsache, dass der deutsche Filmverleih Filmwelt sich dazu entschlossen hat, die ohnehin meistens eher qualitativ minderen Synchronisationen von asiatischen Filmen gleich mal vollkommen aufzugeben und von einem Computer machen zu lassen. Also eine Synchronisation KI gesteuert.
Ja, und deswegen werde ich den Film halt auch nicht sehen, einfach aus Prinzip und aus Solidarität mit Filmschaffenden.
Das ist schade für den Film, muss man allerdings wirklich sagen, weil der Filmemacher kann genauso wenig dafür, wie halt eben alle anderen, die irgendwie mit dran gewirkt haben. Und der Film hat es verdient, durchaus auch gesehen zu werden, ist sehenswert. Und der läuft Gott sei Dank ja auch in vielen Kinos in OMU und da kann man ihn ja auch sehen.
Ich hoffe einfach, dass der Verleih irgendwie mitbekommt und dass die OMU-Vorstellungen einfach deutlich voller sind. Ja. Ich meine, ich verstehe auch, weil mich nerven bei asiatischen Filmen auch oftmals die Synchros oder sowas, aber ich finde es trotzdem einfach frech der deutschen Synchronkultur gegenüber oder den Wirtschaft auch einfach da zu sagen, wir machen da einfach mit aus dem Computer eine komplett generierte Stimme. das finde ich einfach auch nicht cool tatsächlich.
Da hängen Arbeitsplätze dran, muss man ganz klar sagen.
So, ich meine, klar, ist vielleicht nicht immer perfekt oder so, gerade eben bei asiatischen Filmen, bei kleineren Labels, wie auch immer. Aber ich denke mir dann im Zweifel, wenn nur noch der Computer es macht, dann können die Leute auch nicht besser werden. Dann wird es ja auch nie besser.
Dann man merkt halt auch daran, es war den Leuten, die das in Auftrag gegeben haben, wirklich egal, wie es klingt. Also es war ihnen vorher schon egal, deswegen haben sie nicht genug bezahlt, um das Skript und Aufnahme gut zu machen. Und jetzt ist es ihnen egal genug, dass sie eben nicht mal mehr Menschen beteiligen wollen, sondern lieber eben, ja, Diebesgut im Grunde verwenden.
Wir müssen dazu sagen, dass wir die deutsche Version nicht gehört oder gesehen haben. Ja. Bisher nur den Trailer, und der Trailer ist gruselig. Also wirklich, der wirkt so leblos halt irgendwie in seinen Stimmen und so tot. Er hat allerdings auch eben Bilder geschnitten zu Off-Dialogen. Also das kommt natürlich nochmal dazu. Wie das jetzt in Einklang halt eben mit den Schauspielern und Schauspielerinnen halt klingt, wissen wir nicht wirklich. Aber das ist kein guter Trend und keiner, den man unterstützen sollte. Das stimmt.
Genau, deswegen OMU.
Ja, deswegen unbedingt OMU. Und in der OMU könnt ihr den Film auch sehen ab dieser Woche in den Passage-Kinos und im Regina-Palast. In die Passage, dort läuft er auch ausschließlich, glaube ich, in OMU. Das lohnt sich dann auf jeden Fall eher. Black Dog ab dieser Woche im Kino. Ja, und mit so kurzen Filmtiteln wie hier, Wicked und Craven. Kommen wir nun zu dem Film mit dem längsten Titel in dieser Woche, The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, beziehungsweise auf Deutsch.
Dieses Gefühl, dass die Zeit, etwas zu tun, vorbei ist.
Ja. Habt ihr gesehen, ist ein Film, bei dem man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, da weiß der Verleih auch nicht so richtig, was er damit anfangen sollte. Der ist mehrfach verschoben worden, aber kommt jetzt dann tatsächlich endlich in die Kinos und ist ja doch auch etwas ganz Eigenes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, so Mumblecore in diese Richtung. Es spielt auch wieder mal in Brooklyn und es ist wieder mal eine etwas ziellose, nicht konventionell attraktive Frau, die in der Hauptrolle, also es klingt gerade wie viele dieser Filme. diesmal ist es Joanna Arno, die dort auch das Drehbuch übernommen hat, die Regie, die Hauptrolle spielt, den Schnitt gemacht hat, also ein Autorinnenprojekt, und es geht um junge Frau oder jüngere, mittleren Alters, vielleicht irgendwo um die 30, würde ich sie einschätzen, noch nicht komplett gesettelt, die einen eher zermürbenden Job hat, mit ihren Eltern auch eher einen leicht genervten Umgang, übrigens tatsächlich von Joanna Arnos Eltern gespielt, die Eltern. Diese Frau Anne hat eine Reihe von BDSM-Beziehungen, gerade eben welche mit Machtgefälle, die sie eingeht, um diesem eher tristen und auch reizarmen Alltag zu entfliehen. Und wir sehen ich würde sagen, eher unspektakulären Momente von solchen DS-Beziehungen. Und das Ganze auch aus einer Außenperspektive. Also es wird nicht gefilmt, wie es sich für sie anfühlt, weil das ist offensichtlich, gibt es ihr was, sondern wir sehen die Momente, wo es halt auch irgendwie, nicht lächerlich, aber wo es irgendwie auch komisch ist in den Momenten von außen.
Ich würde sagen, für teilweise Außenstehende kann es auch durchaus lächerlich wirken.
Ja, genau. Es ist auch nicht richtig Comedy, sondern es ist halt mehr so awkward.
Das finde ich sehr spannend, weil tatsächlich, ich habe gestern oder sowas nochmal irgendwo einen Trailer gesehen und da sind ganz viele große Zeitungsstimmen drin, die sagen, es ist der witzigste Film und es ist eine ultra krass lustige Comedy oder sowas. Und ich war so, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich laut gelacht habe bei dem Film. Ja. Aber er hat, glaube ich, trotzdem nicht nur den längsten Titel der Woche, glaube ich, auch des Jahres, und ich glaube, den trockensten Humor, den ich seit sehr langer Zeit irgendwie gesehen habe oder mitbekommen habe. So.
Genau, und es zeigt halt eben auch, wie unspektakulär BDSM von außen aussieht für manche Leute. Also für sie ist es halt, wertvoll, und man versteht auch, dass sie irgendwo was sucht, und sie geht auch durch die Dating-Apps und lernt Leute kennen und hat da halt eben ihre Dating-Abenteuer.
Ich glaube, das ist auch das, was wo ich da saß und mit am meisten lachen musste, einfach diese Montage, die es da gibt, wenn sie dann irgendwie so da rumswiped und dann die einzelnen kurzen Blicke mit diesen anderen Typen, die sie da alle hat, wo du auch das Gefühl hast, dass das auch teilweise einfach die wirken teilweise wie krasse Witzfiguren.
Ja.
Fand ich.
Ja, also, da kommen einige Karikaturen vor.
das war durchaus, wo ich sage, da kann man auch mal laut lachen, glaube ich.
Ja, ja.
Ansonsten ist es halt wirklich sehr, sehr trocken.
Ja, und auch viel zur Alltagsbeobachtung.
Ja.
Also sowohl, also und zwar Alltagsbeobachtung auf dem Niveau von, es ist manchmal awkward und auch eigentlich befremdlich, wie Leute mit ihren Eltern so interagieren, aber eben auch, wie Leute BDSM ausüben. Und ich mag, dass dieser Film halt offensichtlich eine Innenperspektive hat. Mhm. Also es ist halt nicht ein Film, der von außen, wie, was weiß ich, 50 Shades of Grey, das komplett so erotisiert und aufbaut als ein Riesending oder von innen irgendwie nur Insider-Witze macht, sondern es ist halt einer, der es auf einer Gefühlsebene erzählt und im Unspektakulären. Und das sieht man selten. Und ich finde es insgesamt cool, mit sowas unspektakulär umzugehen und gleichzeitig die Momente, die halt tatsächlich witzig sind, rauszuarbeiten.
Ja. Also es ist schon wieder ein bisschen her, weil ich saß auch da und ich konnte auch verstehen, warum der Verleih vielleicht nicht unbedingt weiß, wohin mit dem Film. Weil ich finde, er ist schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr speziell. Und ich meine jetzt nicht nur wegen des Themas, sondern einfach auch die komplette Inszenierung und alles. Aber ich glaube, ich bin rausgegangen und war trotzdem so, ich will, dass den viele Leute gucken. Weil ich irgendwie der Meinung bin, der ist sehr sehenswert auf. Und ich habe einfach, also ich habe vor allen Dingen einfach extrem Respekt vor Joanna Arnold. Nicht nur, dass sie Drehbuch, Regie, Kamera, Hauptdarstellerin gemacht hat, sondern gerade was sie als Hauptdarstellerin auch macht. Weil man, also ich finde, das ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erwähnenswert, dass sie gefühlt 80% des Films einfach nackt vor der Kamera sitzt. So entweder im Schlafzimmer oder irgendwie auf dem Dach.
Ja.
So und halt einfach, das ist, ich habe gesagt, ich habe einfach sehr viel Respekt für diese Frau gewonnen durch diesen Film.
Ja, es ist halt so ein, auch sich selber, also auf sich selber nicht irgendwie überhöhen, sondern halt reingehen und auch die Awkwardness des eigenen Lebens, des eigenen Körpers umarmen.
Genau, sie embraced komplett, dass das halt eben und zeigt uns einfach auf, dass das eben alles Situationen sind, die sind halt teilweise gerade durch diese, also da, es ist ja nicht POV oder sowas, sondern es ist halt einfach, dann wirkt teilweise einfach sehr awkward von außen, aber es ist halt trotzdem erfüllend.
Genau. So. Ja, genau. Wir merken, dass es etwas gibt. Es gibt später auch Gespräche darüber, wo sie halt eben einen neuen Freund, den sie kennenlernt, sozusagen dazu einlädt. Wir lernen auch was über Konsent und Selbstermächtigung, beziehungsweise kriegen gezeigt, wie diese Figur das navigiert, dass sie eben auch sehr klar ausdrücken kann, was es ihr gibt und warum. Und ja, also es ist, soll jetzt auch nicht wie ein Lehrfilm klingen, es ist halt immer noch eine unterhaltsame Mumblecore episodische Komödie.
Hat mich auch so ein bisschen erinnert an Miranda July, ne? Die ja auch so als Schauspielerin und Regisseurin und Drehbuchautorin und auch Schriftstellerin natürlich mit hier Me and You and Everyone We Know beispielsweise, ja, oder The Future sehr eigenwillige Filme macht, die sich oftmals halt auch eben so um sich selbst drehen.
Ja, ja, genau. Also es ist ein Genre und ich finde es einen guten Eintrag in dieses Genre.
Ja, schön. Also, the feeling that the time for doing something has passed oder
das Gefühl, dass die Zeit, etwas zu tun, vorbei ist.
Ab dieser Woche zu sehen im Kino. Vielen Dank euch beiden. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne kurz mal durchatmen mit euch und dem
der Soundtrack des Monats.
Und da spielen wir Yodel mit Anthems for a 17-Year-Old Girl aus dem Soundtrack zu I Saw the TV Glow.
Heute Abend hat unser Dr. Nietzsche noch einmal Urlaub.
Denn morgen reiße ich ihm den Kopf ab, esse seine Gedärme und lege meine Eier in seinen Körper. Aber ich bin kein Außerirdischer.
Filmstarts der Woche.
Ja, ein bisschen was haben wir noch für euch und du hast noch einen schönen Film gesehen, liebe Jasmin, über den wir noch sprechen wollen, nämlich Der Mann aus Rom.
In der Tat, ich habe Der Mann aus Rom gesehen und wenn ich jetzt so von den vielen, die ich gesehen habe, einen Filmstart der Woche benennen müsste, wäre es wahrscheinlich der.
Das Beste zum Schluss quasi. Ja,
genau, es ist eine, also fast eine Detektivgeschichte. Es geht um einen jungen Priester Filippo, der für die Glaubenskongregation arbeitet und in die Niederlande gerufen wird, um dort einem Wunder nachzugehen und zu prüfen, ob es sich tatsächlich um ein Wunder handelt oder eben andere Phänomene. Also er kommt aus Rom, weil er eben im Vatikan arbeitet und trifft dort auf die verschlossene Bevölkerung eines Dorfes, in dem etwas Schreckliches passiert ist. Und er ermittelt dort eben tatsächlich wie so ein, ja, wie ein Detektiv hinter dieser Wundergeschichte her und in den Kontexten darum, wird auch immer wieder hineingezogen in das religiöse Leben des Ortes. Also soll die Statue, die überprüft, segnen, soll eine Predigt halten zum Gedenktag eines schrecklichen Ereignisses. Und gleichzeitig verschweigen die Leute ihm auch etwas und wollen eigentlich gar nicht, dass er das so prüft, weil er eben durch diesen wissenschaftlichen Ansatz auch fast schon ja, zum Skeptiker geworden ist und ja, nicht wirklich so sehr an Wunder glaubt, scheint es. Und er ja, ist eben der Außenseiter, wird teilweise bedroht und lernt die Figuren kennen. Das hat wirklich Noir- oder Neo-Noir-Anleihen. Die Familie, in der dieses diese Marienstatue, die geweint hat, steht, die das Wunder ist, ja, gibt es halt die Mutter, die eben sehr vereinnahmend ist, und eine Tochter, die nach Traumatisierung nicht mehr spricht, aber auch dennoch versucht, den Priester zu manipulieren, dass er eben dieses Wunder anerkennt. Und es passieren teilweise schwer erklärliche Dinge in dem Ort. Und Filippo ja, beginnt ja auch zu zweifeln und sein Glaubenskonzept zu hinterfragen. Das Ganze ist, finde ich, ziemlich gut erzählt. Ist viel ja, auf Englisch mit Akzent, weil eben da ein Italiener mit Niederländern spricht und das eben so ihre Übergangssprache ist, aber immer wechselt auch immer wieder für Effekt ins Italienische oder Niederländische. Und es ist ein Film, der, finde ich, sehr interessante Fragen aufmacht über Glaube in einer Zeit, in der Wahrheit als Konzept angegriffen wird. Also es beginnt schon damit, dass er sich über Trump Gedanken macht und wie eben Lügen als politisches Konzept entsteht und halt diese Fake News, ja, postfaktische Gesellschaft als Kontext schafft und auch einen, ja, einen hier Schulattentat, School-Shooting-Ding ist halt das traumatische Erlebnis, das in diesem Ort über den Leuten lastet und damit natürlich auch so eine Auswirkung der heutigen Zeit und von, ja, Radikalisierung, Auflösung von Wahrheit zeigt. Und das legt halt einen Schatten über den Film, dadurch, dass das so eingebettet wird, aber gibt eben auch größere Fragen von Wahrheit, von Wundern und macht auch die Schere auf zwischen ja, Doktrin und dogmatischem Glauben und Volksglauben und warum diese Schere entsteht und wie Leute sich eben da einordnen, warum da auch Konflikte entstehen können zwischen Leuten, die eine scheinbare Autorität und Wissenschaftlichkeit mitbringen, wenn andere einfach was glauben wollen, weil es sich gut für sie anfühlt. Und das, also mit diesen Fragen, mit gutem Schauspiel, mit guter Inszenierung und eben dieser Krimi-Handlung, die dort im Grunde um ja, ein Heiligenbild, ein Wunder entsteht, fand ich den Film einfach sehenswert und interessant. Mehr für die Fragen, die er aufwirft, als für die Antworten, die er gibt. Aber für mich sehenswert. Der Mann aus Rom.
Ja, viel zu selten ist niederländisches Kino in den deutschen Kinos zu sehen. Und jetzt habt ihr halt mal die Gelegenheit, den Mann aus Rom zu sehen, der tatsächlich eben auch mit einem italienischen Hauptdarsteller besetzt ist. Michele Riondino. Und außerdem auch mit Emma Bading, die man ja auch hier auch kennt, beispielsweise aus Lieber Thomas. Sie hat in Liebe eure Hilde jetzt zuletzt gespielt, beispielsweise mit Andreas Dresen. Und sie spielt die weibliche Hauptrolle hier. Der Mann aus Rom, also ab dieser Woche zu sehen im Kino. Ja, ich habe derweil noch die geschützten Männer geschaut, läuft auch im Luru. Da solltet ihr aber vielleicht besser in den Mann aus Rom gehen, denn das, was hier draus gemacht wurde aus der Romanvorlage von 1974, die geschützten Männer von Robert Merle, ist dann doch eher ein bisschen bemüht, ist ein bisschen sehr bemüht, muss ich sagen. Irene von Alberti ja, erzählt hier die Geschichte von einem Virus, der ausbricht und nur Männer befällt. Und die werden halt dann eben zu willenlosen Sklaven ihrer Triebe und ja, am Ende sterben sie. Nicht kaum später quasi. Und so müssen die Frauen übernehmen und es entsteht ein Matriarchat. Also es entsteht quasi die Übernahme der Frauen des Staates und da stellt man dann halt eben auch fest, dass es hier nicht um unbedingt nur um Geschlechterrollen geht, sondern um grundsätzlich um die Gier nach Macht, die eine Gesellschaft zugrunde richtet. Das ist alles ziemlich vordergründig und plakativ erzählt. Und toll besetzt mit Mavi Hörbinger, Bibiana Begler und Godehard Giese unter anderem, die sich redlich bemühen, da durchaus auch viel Spielfreude reinzubringen. Aber ich finde es echt also ganz schön hochgradig anstrengend und ganz schön zynisch, muss ich auch sagen. Und am Ende habe ich keine Ahnung, was ich da rausnehmen soll aus diesem Film. Die geschützten Männer. In Halle im Kino Sasi ist ab dieser Woche noch Wilder Diamant zu sehen. Das ist ein französischer Film. Coming-of-Age-Geschichte wohl irgendwie. Also es geht hier vielmehr um eine 19-Jährige, die besessen ist von Schönheit und dem Bedürfnis, jemand Besonderes zu sein. Sie inszeniert sich selbst in einer Reality-Show und das geht wohl alles irgendwie nicht so gut aus. Könnt ihr jetzt sehen, Agathe Redingers Wilder Diamant. Ja, und dann haben wir sie ja wirklich sehr gut abgedeckt. Alle Filmstarts in dieser Woche, bis auf den einen, haben wir auf jeden Fall hier bei uns ausführlich besprochen. Vielen lieben Dank an euch alle, die dabei wart heute und an alle da draußen an den Rundfunkgeräten, die durchgehalten haben bis zu diesem Punkt. Und an diesem Punkt kommt natürlich, wie gewohnt, das
Filmriss Filmquiz.
Genau, in der letzten Woche gab es Wes Andersons The French Dispatch hier zu erraten. Und zwar, ich erinnere mich dunkel, warum ich das gespielt hatte, wegen Saoirse Ronan, genau, richtig, die ja auch Teil dieses wunderbaren Ensembles ist. Also The French Dispatch in der letzten Woche und in dieser Woche auch wieder ein Quiz, was glaube ich nicht so schwer ist, mit Bezug zur Kinowoche.
Ich will ein Team gründen, wie Batman und Robin.
Niemand hat Bock drauf, Robin zu sein.
Was hast du gegen Robin? Warst du nicht Big Daddy's Robin?
Robin würde sich wünschen, er wäre...
Was ich damit sagen will, ist, wir sollten Partner sein. Wir beide, so wie das dynamische Duo.
Ich bin ein Profi, Dave. Und du bist ein Amateur.
Na und? Trainier mich. Ich meine es wirklich ernst. Und außer dir kenne ich keinen, der sich als Superheld bezeichnen könnte. Bist du es nicht leid, immer nur allein zu sein? Wäre es dir nicht lieber, wenn da noch jemand wäre? Jemand, der dir Rückendeckung geben kann.
Und du tust dann echt alles, was ich dir sage?
Ja, alles.
Schlag mich.
Du bist ein 15-jähriges Mädchen. Au!
Jo, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es diese Woche zu Wicked ein Goodiebag mit CD von Universal. Wir haben zu Craven Freikarten, Werkzeug, Tools und Thermosflasche bekommen. Und zu Die Schlacht der Rohirrim ist ein Begleitbuch zum Film im Klett-Cotta Verlag erschienen. Da könnt ihr die ganzen Hintergründe und Bezüge zu der Herr der Ringe-Saga nochmal nachlesen, auch mit vielen großen Bildern. Und außerdem haben wir Freikarten für euch zum Film. Und ich sage einfach mal so.
Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei bleiben durfte.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist es schön, auch mal die Dinge laufen zu lassen hier. Ich habe sehr viel Spaß und Freude gehabt, heute euch dabei zuzuhören und zuzusehen hier. Mit den Filmstarts der Woche geht raus. Es gibt viele Gründe, ins Kino zu gehen und es gibt viel auf jeden Fall, was es zu sehen gibt in dieser Woche.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ein paar Samstage haben wir noch bis zum Fest und dann kommt der große Roundup, die große Jahresendfolge von Filmriss am 28.12.
Einen Samstag haben wir noch bis zum Fest.
Ne, meine ich ja.
Ein paar Samstage
so schnell
dieses Jahr noch.
Ja, schön. Ich freue mich trotzdem, euch wiederzusehen. Dankeschön, Flo.
Bitteschön.
Und Schüsseldorf. Und Dankeschön, liebe Jasmin.
Immer wieder gern.
Bye, bye.